gaat.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Seit heute gelten auf US-Importe Zölle in Höhe von 125%. Am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau wollen die Finanzminister und Ministerinnen der EU über die Finanzierung der Aufrüstung Europas sprechen. Unter anderem als Reaktion auf den Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik unter Präsident Trump will die EU stark aufrüsten. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
CDU-Chef Merz spricht laut seinem Generalsekretär Linnemann schon mit Deutschlands Nachbarländern über Zurückweisungen an den Grenzen. Linnemann sagte der Rheinischen Post, diese Zurückweisungen werde es geben, so sei es im Koalitionsvertrag vereinbart. Er nannte es außerdem entscheidend, dass die Union das Innenministerium übernehmen wird. Das erleichtere zum Beispiel Abschiebeflüge. Der Landrat von Oberhavel-Tönjes verteidigt die beschlossene Klinikschließung in Hennigsdorf. Das sei vorausschauendes Handeln, sagte der SPD-Politiker im RBB 24 Inforadio. Im Krankenhausgesetz des Bundes würden Abstände klar vorgegeben. Und Hennigsdorf sei nun einmal in unmittelbarer Nähe von Berlin mit 5 weiteren Krankenhäusern. Neben finanziellen Fragen gehe es auch darum, knappes medizinisches Personal zu konzentrieren, so Tönnies. Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Grund für den späteren Start war, dass die Rampe zur Brücke noch einmal zusätzlich gestützt werden musste. Auf den Zeitplan hat das Ganze keine Auswirkungen. Am kommenden Donnerstag soll das gesamte Bauwerk abgerissen sein. Gearbeitet wird Tag und Nacht.
Das Wetter heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 10 und in Mannschnum-Oderbruch 11 Grad, schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Tag. Das Hin und Her im Handelsstreit zwischen China und den USA geht auch heute weiter. Die chinesische Führung zeigt sich genauso unnachgiebig wie die amerikanische. Von heute an werden auf alle US-Waren Zollaufschläge von 125% fällig, berichtet unser China-Korrespondent Benjamin Eisel aus Peking.
Chinas Führung zieht nach. Im Staatsfernsehen verkündet eine Nachrichtensprecherin die Gegenzölle. Seit heute fallen für US-Waren, die nach China importiert werden, zusätzliche Zölle in Höhe von 125% an. Die Volksrepublik reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Donald Trump auf Einfuhren aus China. Diese liegen nun bei zusätzlichen 145%. Diesmal hat die chinesische Regierung neben der Zollerhöhung keine weiteren Maßnahmen verkündet. Zuletzt hatte China zusätzlich Sanktionen gegen US-Unternehmen ausgeweitet und den Export von seltenen Erden und kritischen Rohstoffen weiter eingeschränkt. Der Sprecher des Außenministeriums Lin Jian unterstrich gestern noch einmal, dass China dem Druck nicht nachgeben werde. Das Handelsministerium in Peking bezeichnete die US-Zölle als abnormal hoch, ohne praktische wirtschaftliche Signifikanz. Die Zölle würden als, Zitat, Witz in die Geschichte eingehen, heißt es in einer Mitteilung. Beide Seiten haben klargemacht, dass sie keinen Sinn mehr sehen in weiteren Zollerhöhungen. Doch mit Zusatzzöllen von jetzt schon jeweils deutlich über 100% dürfte nach Ansicht der meisten Ökonomen der Handel ohnehin schon massiv beeinträchtigt sein, da sich die Preise für Importe aus dem jeweils anderen Land mehr als verdoppeln. Auswirkungen der Zölle sind schon zu spüren. Autos, die in den USA für den chinesischen Markt gebaut werden, sind in China zum Teil nicht mehr bestellbar. Darunter die Tesla-Modelle S und X. Chinesische Kunden werden nun vermutlich auf in China hergestellte E-Autos ausweichen. Auch Tesla produziert in der Volksrepublik. Bei landwirtschaftlichen Produkten, die den größten Teil der Importe aus den USA ausmachen, wird China auf andere Länder ausweichen, soweit dies geht. Die Volksrepublik hatte bereits während Trumps erster Amtszeit alternative Lieferketten aufgebaut und beispielsweise mehr Sojabohnen aus Brasilien importiert. Trump hatte auch damals Strafzölle gegen China verhängt. Doch die Volksrepublik exportiert viel mehr in die USA als andersherum, sowohl vom Warenwert her als auch von der Produktvielfalt. Für die Vereinigten Staaten sei es deshalb viel schwieriger, Alternativen zu finden, so der Analyst Nick Morrow. Er arbeitet in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong für die Analysefirma Economist Intelligence Unit. Viel von dem, was China produziert, kann nirgendwo anders gefunden werden und wird auch nicht in den USA produziert. Deswegen werden viele Importeure weiter von China kaufen müssen. Kurzfristig wird dies zu höheren Preisen führen. Mittel- und langfristig werden die USA versuchen zu diversifizieren und andere Quellen zu finden. Aus China kommen unter anderem Smartphones, elektronische Bauteile, Spielzeug, Schwermetalle und Chemikalien. Nick Morrow hält es für unrealistisch, dass die USA vieles von dem, was China produziert, selbst herstellen werden. Auf der einen Seite seien die Produktionskosten in den Vereinigten Staaten viel höher. Auf der anderen Seite handle es sich teilweise um Jobs, die viele Amerikaner nicht machen würden. Der Analyst glaubt deshalb nicht, dass Zölle die USA wieder zu einem Produktionsstandort machen werden. Chinesische Händler würden nun versuchen, über Nachbarländer Wege in die USA zu finden. Trump hat die Zusatzzölle für andere Staaten zunächst für 3 Monate ausgesetzt. Zusätzlich werde die Abwertung der chinesischen Währung Renminbi Produzenten in China helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben, so Morrow.
Der Zollkrieg zwischen den USA und China eskaliert weiter. Benjamin Eisel war das aus Peking. Die Union will während ihrer kommenden Regierungszeit nach eigenen Angaben unter anderem dafür sorgen, dass der Höhenflug der AfD gestoppt und umgekehrt wird. Als wichtigstes Mittel, um das zu erreichen, sehen CDU und CSU eine Wende in der Migrationspolitik. Und damit meinen sie weniger irreguläre Zuwanderung, mehr Abschiebungen von Menschen, die nicht asylberechtigt sind, und überhaupt mehr Kontrolle. Um das zu erreichen, soll der künftige Kanzler Friedrich Merz schon mit Vertretern unserer Nachbarländer im Gespräch sein. Was dazu bekannt ist, fasst Jim Bob Nikschas aus dem Hauptstadtstudio zusammen.
Es ist einer der umstrittensten Punkte im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Künftig soll die Bundespolizei Asylsuchende schon an den Grenzen zurückweisen, damit sie gar nicht erst ins Land kommen. In Abstimmung mit den europäischen Nachbarn, heißt es. Diese Abstimmung hat offenbar bereits begonnen. CDU-Chef Friedrich Merz führe schon jetzt entsprechende Gespräche, sagte Generalsekretär Carsten Lindemann der Rheinischen Post. Er zeigte sich sicher, dass es Zurückweisungen an den Grenzen geben werde. Rechtlich sind sie jedoch umstritten, weil die EU-Staaten verpflichtet sind, Asylgesuche von Migranten zunächst zu prüfen. SPD-Chef Lars Klingbeil geht davon aus, dass die neue Bundesregierung konkrete Verabredungen mit Nachbarländern treffen wird. Er sei sich sicher, dass Merz als Kanzler gemeinsame Lösungen finden werde, hat Klingbeil der Bild-Zeitung gesagt. Unionsvertreter drängen darauf, beim Thema Migration noch vor der Sommerpause Änderungen durchzusetzen. Fraktionsvize Jens Spahn sagte der Bild, dazu sporne ihn auch ein möglicher Erfolg der AfD bei den nächsten Landtagswahlen im Osten an.
Informationen von Jim Bob Nikschas waren das. Die Inhaftierung des abgesetzten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu hat die größte Protestwelle in der Türkei seit 2013 ausgelöst. Tausende Menschen gingen auf die Straße, mehr als 1800 Demonstrierende wurden schon festgenommen. Immer wieder wurden Kundgebungen verboten. Trotzdem hat İmamoğlu's Oppositionspartei CHP für heute zu neuen Demonstrationen aufgerufen. Wir haben hier im RBB24 Inforadio den grünen Politiker Belit Önay befragt, ob die aktuellen Proteste nach seiner Einschätzung Präsident Erdogan gefährlich werden können.
Also der Protest ist schon erfolgreich, denke ich, aus Sicht der GAP jedenfalls. Es ist eine doch starke Mobilisierung, wie viele fühlen sich an die Gezi-Proteste damals 2013 auch ein Stück weit erinnert. Sie sind besser organisiert, sie sind sozusagen auch immer an verschiedenen Orten kommen die Menschen zusammen, also nicht nur in Istanbul, sondern auch in anderen Städten. Insofern ist das schon etwas, was, glaube ich, eine starke Mobilisierung gleichzeitig bedeutet. Aber darüber hinaus gibt es, und das ist, glaube ich, das Gefährlichere auch für die Regierung, eine starke Unzufriedenheit insgesamt in der Breite, also weit über die Protestierenden hinaus, auch in die eigene Wählerschaft hinein, weil viele Menschen einfach deutlich spüren und merken, da ist der Vorwurf nicht strafrechtlich haltbar, sondern eher politisch begründet. Und das dem Braten riechen natürlich viele Menschen.
Die Meinung des Oberbürgermeisters von Hannover, Belit Oney, von den Grünen als Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetages, war er erst Anfang der Woche zu Besuch in der Türkei. Die Gesellschaft der Zukunft gestalten und sich unser Leben von morgen ausmalen, so lautet in etwa übersetzt das Motto der diesjährigen Weltausstellung Expo in Japan. An diesem Wochenende wird sie auf der künstlichen Insel Yumeshima in der Bucht von Osaka eröffnet. Die Organisatoren gehen davon aus, dass etwa 28 Millionen Besucher aus aller Welt zur Expo kommen werden. Bei den Japanerinnen und Japanern hält sich das Interesse bislang in Grenzen. Und es gibt sogar Proteste, berichtet unser Japan-Korrespondent Thorsten Ifland.
Sie sind nicht so wirklich begeistert davon, dass die Expo in ihrer Stadt veranstaltet wird. Eine nicht sonderlich große, aber lautstarke Gruppe Demonstranten hat sich wenige Tage vor dem Start der Weltausstellung vor dem Rathaus von Osaka versammelt. Angeführt von Yoshiyasu Yamakawa. Wir Einwohner Osakas brauchen die Expo nicht. Während der Pandemie hatten wir hier die höchste Sterberate Japans, weil viel zu wenige öffentliche Krankenhäuser existieren. So ein großes Bauprojekt wie die Expo hilft uns überhaupt nicht. Schätzungsweise 2 Milliarden Euro kostet das Großprojekt auf der Insel der Träume, Yumeshima. Eine künstliche Insel, ursprünglich eine Mülldeponie und völlig ungeeignet für ein Großevent, findet Aktivistin Akiko Oguchi. Die Insel sinkt jedes Jahr um etwa 7 Zentimeter. Der Boden ist sehr weich und durch das Gewicht der Gebäude versinkt sie noch eher. Yumeshima sei wie eine Toastbrotscheibe auf Quark, sagen sie. Und jetzt packe man noch ein Bügeleisen obendrauf. Der umstrittene Standort der bereits zweiten Expo in Osaka nach 1970 ist sicher ein Grund, warum die Japaner bisher wenig Interesse an einem Besuch haben. Der Vorverkauf lief schlecht. Dabei ist eine Weltausstellung vielleicht gerade jetzt wichtiger denn je. Sashiko Yoshimura von der PR-Abteilung der Expo beschwört den einenden Charakter. Es gibt bedauerlicherweise gerade viele Kriege. Die Welt ist geteilt. Aber gerade jetzt ist es wichtig, trotz aller Probleme zusammenzukommen, miteinander zu sprechen. Das wird neue Perspektiven eröffnen. Neue Perspektiven, das passt auch zum Motto der Expo. Es geht um die Frage, wie die Gesellschaft der Zukunft aussehen soll. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Energieeffizienz und Gesundheit, das sind die großen Themen der 158 teilnehmenden Länder, Regionen und internationalen Organisationen. Im Zentrum des deutschen Beitrags steht Nachhaltigkeit.
Hier dreht sich alles im Kreis oder vielmehr um die Kreislaufwirtschaft.
Zirkularität ist nicht nur architektonisch die Devise der 7 kreisförmigen Pavillons. Es geht darum, bestenfalls alle Verbrauchsmaterialien einer Gesellschaft wieder in den Kreislauf einzuspeisen, erklärt Generalkommissar Patrick Specht.
Es gibt ein Spiel, wo man Urban Mining nachspielen kann, das heißt aus alten, abbruchreifen Gebäuden werden die Baustoffe wieder rausgeholt und wiederverwertet. Mit Hilfe von Tablets geht man über so eine Fläche und entdeckt dann die, in Anführungszeichen, Schätze in den jeweiligen Abbruchgebäuden.
Dem Bundeswirtschaftsministerium ist bei seinem Auftritt in Japan wichtig, die Besucher von deutscher Technologie, von deutschen Ideen zu überzeugen, ohne zu moralisieren.
Es geht nicht darum, hier mit erhobenen Zeigefingern durch die Welt zu gehen, sondern wir wollen eben auf spielerische Art und Weise, auf unterhaltsame Art und Weise das Thema vermitteln.
Fast alle Pavillons sind eingerahmt vom größten Holzbauwerk der Welt. Ein 20 Meter hoher und 2 Kilometer langer Rundweg ist definitiv das architektonische Highlight dieser Expo. Nach der Veranstaltung soll alles wieder abgebaut und an anderer Stelle wiederverwendet werden. Auf dem Expo-Gelände entsteht dann ein riesiges Hotel-Resort mit Casino.
Unser Japan-Korrespondent Thorsten Iffland über die Eröffnung der Expo in Osaka. Und weiter macht hier Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Das soll heute ein Tag der Berliner Fußballserien werden. Zweitligist Hertha möchte gegen Darmstadt den vierten Sieg in Folge einfahren und Union Berlin will den dritten Auswärtserfolg nacheinander holen. Das Problem, die Köpenicker treten beim deutschen Meister an bei Bayer Leverkusen. Es berichtet unser Reporter Lars Becker.
Beim ersten FC Union würde niemand laut sagen, dass der Klassenerhalt bereits geschafft ist. Aber ein sattes 11-Punkte-Polster bei 6 noch ausstehenden Spielen verleiht auch Trainer Steffen Baumgart eine selbstbewusste Gelassenheit.
Das hört sich erstmal alles gut an. Ich fange jetzt auch noch nicht irgendwas vorzurechnen. Da sind es noch 2 Punkte oder 3 Punkte. Da nehmen wir diese 11 Punkte Vorsprung gerne mit. Aber wir werden keine Rechnungen vorstellen, wie viel und wie viel nicht. Sagen wir mal so, vor 4 Spieltagen zurückgerechnet, stehen wir jetzt besser da.
Charmantes Understatement. Vor 5 Wochen nach der Heimpleite gegen Kiel, einer weiteren Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten, waren mit den Abstiegssorgen auch Zweifel an Baumgart zu vernehmen. Inzwischen aber hat der Coach gemeinsam mit seinem Trainerteam geschaut, was die Mannschaft braucht, was ihr hilft, daraus Schlüsse gezogen und eine stabile Grundstruktur entwickelt.
Ich habe Sachen, die ich gut kann und ich habe Sachen, die ich nicht gut kann. Dann habe ich aber Jungs im Trainerteam, die die Sachen besser können und klarer können. Und daraus gibt es nicht nur Gespräche, sondern auch die tagtägliche Arbeit. Und auch da beobachtet jeder aus seiner Sicht. Die Spieler ist, glaube ich, normal, weil jeder hat eine andere Sichtweise. Und da versuchen wir uns ein Bild von zu machen.
Es spricht für Baumgart, dass er flexibel genug ist, seine eigenen Vorstellungen mit den Bedürfnissen der Mannschaft abzugleichen, Anpassungen vorzunehmen. Zum Beispiel die gewohnte Dreier statt der von ihm bevorzugten Viererkette spielen zu lassen. Und der kommunikative Baumgart bezieht die Spieler mit ein.
Wie nehmen sie die Sachen an? Ist es gut erklärt? Müssen wir auf Sachen eingehen? Da sind wir immer im Austausch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag jemanden reinhole und 10 Minuten Gespräche führe, sondern ich bin eigentlich die ganze Zeit am Reden. Ob es beim Frühstück ist, ob es beim Mittag ist, ob es beim Gehen ist. Viel wichtiger ist aber, dass die Jungs dem Ganzen offen gegenüber sind und auch wissen, dass sie eine Meinung haben dürfen, dass sie reden dürfen und dass sie in vielen Situationen auch mitgenommen werden.
Grundlage bleiben natürlich die Basics, das, was Union ausmacht, was die DNA des Clubs darstellt. Leidenschaft, Einsatz, Aggressivität.
Union Fußball ist geradlinig, ist drauf, ist Mentalität, ist Zweikampfverhalten, ist vielleicht auch mal pragmatisch spielen, ja, und dann mal wieder erfolgsorientiert versuchen, aus den eigenen Stärken Tore zu machen. Den wirklichen Union-Fußball, der mich als Gästetrainer am meisten genervt hat, den wieder einzufordern und einzubringen. Und das passt zu den Jungs am besten. Und deswegen ist es vielleicht auch dahin gekommen, dass wir den einen oder anderen bisher ärgern konnten.
Jetzt will Baumgart mit seinem Team auch den Meister ärgern. Die verblüffende Erfolgsserie möglichst in Leverkusen verlängern.
Die Qualität von Leverkusen können wir gerne beschreiben. Mit einem Satz eine absolute Spitzenmannschaft in allen Bereichen und wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen. Wir wollen in Leverkusen punkten, daran werden wir alles setzen.
Sollte das gelingen, wird Steffen Baumgart nach gut 100 Tagen im Amt hinter das Thema Klassenerhalt auch offiziell einen Haken machen.
In unserer Bundesliga-Sendung ab 15 Uhr berichten wir ausführlich vom Spiel der Unioner und zuvor sind wir auch live in Ausschnitten bei Hertha Darmstadt dabei. Die Partie kann man aber auch in voller Länge hören, entweder über unsere App oder aber unter inforadio.de. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Im Studio ist weiter Matthias Wetzel. Hallo. Und wir kommen doch mal zum Zollstreit. Eine Befürchtung ist da, wenn China wegen der US-Zollpolitik weniger Waren in den USA los wird, dann könnte es Europa mit Produkten überschwemmen. Es gibt bei der EU in Brüssel aber auch die Meinung, dass der Streit Chinas mit den USA eine Chance für Europa sein könnte, mit der Führung in Peking neue, bessere Handelsabkommen zu vereinbaren. Wie das gehen soll, erklärt unser EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Es sind die Tage des vorsichtigen Tauwetters zwischen China und der EU. Während alle Welt nach Washington schaut, läuft die Brüsseler Diplomatie intensiv auch in eine andere Richtung.
We must engage constructively with China to find solutions in our mutual interest.
Mit China zusammenarbeiten in unserem beiderseitigen Interesse. So ungewohnt harmonisch formulierte es EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die einst heftig gegen China polterte. Aber jetzt schickte sie ihren wichtigsten Helfer, EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič, zu seinem chinesischen Amtskollegen Wang Wentao. Das Ziel, sich locker zu machen, gegenseitig und miteinander und zu schauen, was geht. Angefangen beim alten Zwist um E-Autos. Das Leitmotiv: Wenn Trump im Zollstreit aufzündet, will die EU mit China abrüsten.
I went there as a first member of the new commission to set up this new course of work.
Bei den E-Autos will die EU anfangen. Ursula von der Leyen hatte ein Anti-Dumping-Verfahren gegen China durchgesetzt, das am Ende auch deutsche Autobauer getroffen hat, die in China zum Teil in Kooperation komplette E-Autos bauen. Anti-Dumping-Zölle bis zu 35,5% bei der Einfuhr von chinesischen Elektroautos in die EU verärgerten die Führung in Peking. Die machte im Gegenzug französischen Cognac teurer, um es Brüssel heimzuzahlen. Mit diesem Ping-Pong könnte bald Schluss sein, hofft Bernd Lange. Der SPD-Politiker ist Chef des Handelsausschusses im Europaparlament.
Dass es eben Mindestpreise gibt, die von den Herstellern einen Ausgleich für die illegalen Subventionen darstellen. Und darüber verhandeln wir, und da pushe ich auch sehr stark für, gegenüber der chinesischen Seite als auch gegenüber der Kommission. Gerade in diesem globalen Umfeld mit Herrn Trump und mit anderen.
Höhere Preise könnten sich am Ende die Hersteller einstecken. Überhaupt sollen die mehr in Europa machen, sprich vermehrt hier ihre E-Autos bauen, zusammen mit den Herstellern, die schon da sind.
Overcapacity, level playing field issues,
and fair. Es geht um Wettbewerbsbedingungen, um einen fairen Marktzugang für EU-Unternehmen. Die EU und China arbeiten an einer Vereinbarung, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission. Wir wollen gleiche Wettbewerbsbedingungen und das Problem unfairer Subventionen angehen, mit durchsetzbaren und überprüfbaren Verpflichtungen.
And monitorable commitments.
Ob das reicht? Unklar. Die Meinungen in den EU-Mitgliedsländern uneinheitlich. China werde Europa mit Überkapazitäten überschwemmen, falls der US-Markt wegfällt, egal ob der Zollstreit um die Autos beigelegt wird. Aber auch hier gibt es Pläne in Brüssel. Zum einen geht es um Importkontingente. Die Einfuhren könnten beschränkt werden, um eine Warenschwemme aus China zu vermeiden. Zum anderen geht es um Zusatzgebühren für Online-Versender und neue Verpflichtungen für Importeure. Genau hier droht aber auch neues Konfliktpotenzial. Vielleicht gibt es eine Lösung, vielleicht auch nicht. Vor dem geplanten EU-China-Gipfel, der im Juli stattfinden soll. In China, nicht in Europa.
Andreas Meyer-Feist war das aus Brüssel. Und von diesem ganz großen Thema zu einem sehr persönlichen, der Organspende. Seit Jahren wird in Deutschland mit Kampagnen immer wieder versucht, die Zahl der Spender zu erhöhen, mit eher mäßigem Erfolg. Einen ganz neuen Ansatz hat dazu der Verein Junge Helden. Er bietet Tattoos an mit einem eindeutigen Symbol, sozusagen einen Organspendeausweis auf der Haut. RBB24-Reporter Georg-Stefan Russeff war bei einer Tattoo-Aktion in Eberswalde nördlich von Berlin dabei.
Ich habe das Tattoo gerade das erste Mal gesehen und ich war echt überrascht. Also mich spricht es optisch eigentlich schon an. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in unserer Generation ganz gut ankommt, weil es eben so ein minimalistisches Design hat, was ja gerade auch ein bisschen im Trend ist.
Sagt Mathilde Gerner. Sie ist Studentin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Von der Tattoo-Aktion hat sie eher zufällig erfahren. Anders als Matthias Barth. Dem Präsidenten der HNE geht das Thema Organspende unter die Haut. Jetzt auch in echt. 50 Jahre seines Lebens hatte Barth kein Tattoo. Jetzt hat er sich eins zugelegt. Das schlichte grafische Zeichen kennzeichnet ihn ab jetzt als Organspender.
Den Ausweis habe ich bestimmt schon 25 Jahre in der Tasche. Aber heutzutage hat man ja auch den Geldbeutel viel öfter nicht dabei. Deswegen finde ich diese Aktion so eine tolle Idee, dass man eben sagt, dass es dann, wenn es darauf ankommt, auch tatsächlich eine klare Botschaft sendet.
Das Tattoo ist so gestaltet, dass es als Körperschmuck dienen kann. Rettungskräften und Medizinern sagt es aber, dass der Träger Organspender ist. Erfunden hat es der Verein Junge Helden. Innovativ versuchen sie so, insbesondere junge Menschen für das Thema Organspende zu interessieren, damit sie sich auch als Spender registrieren lassen. Wie wichtig Organspenden sind, können an diesem Tag alle von Robbie Wiedenmann erfahren.
Tattoo ist eine Möglichkeit für einen Gesprächsbeginn. Das Thema Organspende ist eins, was nicht jedem sozusagen direkt auf der Zunge liegt. Deshalb bin ich auch hier, um dem Thema ein Gesicht zu geben.
Der 35-Jährige brauchte nach langer Krankheit eine neue Leber.
Ich hatte vor 3,5 Jahren selbst das große Glück auf eine zweite Chance in meinem Leben. Und dafür bin ich hier, für das Thema zu werden und mich für das Thema stark zu machen.
Und so nutzt Robbie Wiedenmann auf einer Wiese des Campus der HNE die Gelegenheit, Studierenden im Gespräch zu erklären, dass sie das Tattoo als eine Art Bonbon verstehen könnten. Tätowierer, die den Verein unterstützten, stechen es kostenlos.
Kleine Einschränkung noch, rechtlich verbindlich ist der Tattoo-Organspendeausweis nicht. Er kann aber Medizinern zumindest einen Hinweis geben.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Comedy boomt im Fernsehen, in Podcasts, aber auch live auf der Bühne. In Berlin gibt's jetzt einen neuen Ort dafür, den Punchline Comedy Club. Der liegt mitten in der Stadt im Untergeschoss des Theaters am Potsdamer Platz und gestern feierte der neue Club seine Eröffnung. Auf der Bühne unter anderem Michael Mittermeier und Thorsten Sträter und im Zuschauerraum unser Kulturreporter Hendrik Schröder.
Tja, mit dem Humor ist das ja so eine Sache. Die einen liegen vor Lachen unter dem Tisch, die anderen wissen gar nicht so genau, warum das nun lustig sein soll. Ob es also wirklich immer noch Witze über zum Beispiel sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche geben muss, über vermeintlich unfreundliche Berliner, die so garstig sind, dass sie ohnmächtige Menschen mit Schaum vor dem Mund in der U-Bahn liegen lassen, über Radfahrer auf dem Gehweg, über Leute mit anderen sexuellen Präferenzen als den, ja, eigenen. Man weiß es nicht so recht an diesem Abend, aber jedenfalls sind alle auftretenden Comedians handwerklich zumindest richtig gut. Timing, Tempo, Feeling top. Und je später der Abend und je derber die gereichten Freigetränke knallen, desto prustender wird auch die Stimmung. Durch den Abend führt Routinier Michael Mittermeier, der auch als Berater für den neuen Punchline Club tätig sein wird und regelmäßig dort auftreten will.
Habt ihr Bock auf Comedy?
Aber vielleicht erstmal zu dem neuen Club selbst. In einem Wort, super. Etwas über 800 Leute gehen rein. Die Sitze auf dem Parkett stehen etwas eng, aber in anderen Locations ist das teils noch enger. An der Seite Sofas und Sessel, auf der Galerie noch gemütlichere Sitze, die offenbar als Premium-Seats vermarktet werden. Die Bars schmiegen sich an den Seiten ins Gesamtambiente, als gehörten sie genau dorthin. Das Licht ist warm, die Lampenschirme haben Trotteln. Der Punchline Club sieht aus wie eine Mischung aus britischem Pub und einem besseren Starbucks. In Zukunft sollen hier auch Fernsehaufzeichnungen stattfinden. Die Kameratauglichkeit wurde beim Bau ganz offensichtlich gleich mitgedacht. Die stockwerkhohe hölzerne Showtreppe auf der riesigen Bühne macht ordentlich was her. Die Sicht ist von fast allen Plätzen klasse, der Sound top.
Hat es sich nicht jetzt schon gelohnt zu kommen, einfach um zu merken, wie schön das Leben sein kann, wenn man kein Metall in der Fresse hat? Ist es nicht so geil?
Das Publikum an diesem Eröffnungsabend ist im Augenschein und Mittermeiers Klatschprobe nach eher Ü60 als Ü20, obwohl mit zum Beispiel Anna Lucia und Alex Stolt auch Künstler und Künstlerinnen deutlich unter 30 auf der Bühne stehen und je um die 15 Minuten Programm machen. Es ist ein bisschen müßig, jetzt ihre Gags nachzuerzählen. Sagen wir, es ging unter anderem um vegane Wohngemeinschaften, schwache Männer und Hexen in München. Wie gesagt, Humor ist ja dann doch Geschmackssache. Am Schluss haut noch Christina Boganski atemlos Witze über Schwänze und Schlampen in die Menge, bevor Thorsten Sträter, wie nennt man den eigentlich, Kultkomiker, in gewohnt ruhiger Manier den Abend beendet. Ein dem ausrastenden Publikum zufolge sehr gelungenes Opening einer interessanten neuen Location mitten in Berlin. Kann man mal wieder hingehen.
Finden Sie, dass dieses Blau eben gut steht als Publikum, weil man sieht jeden Flusen. Sie wissen das, der Zahnersatz, alles kommt zum Vorschein. Ich halte es für falsch.
Gestern ist in Berlin der Punchline Comedy Club eröffnet worden und Hendrik Schröder war für uns dabei.
Werbung.
Also, mir geht's beim Geldsparen um mehr als nur um Zinsen. Und dir? Wie wär's mit einer Bank, die dein Geld für dich vermehrt und sich damit aktiv für die Umwelt einsetzt? Bei der Umweltbank bekommst du attraktive Zinsen und ermöglichst nachhaltige Projekte. Eröffne jetzt das Tagesgeldkonto, mit dem du sparst und dich für die Zukunft stark machst. Auf umweltbank.de. Umwelt und Bank. Umweltbank.
Hellweg Profi Frühling. Jetzt bis zu 100 Euro geschenkt. Jetzt für 500 Euro im Markt einkaufen und 100 Euro Rabattgutschein für Ihren nächsten Einkauf geschenkt bekommen. Oder schon ab 100 Euro einen 20 Euro Rabattgutschein sichern. Bei Hellweg finden Sie alles, was Sie für Ihren Frühling brauchen. Aktionsbedingungen und weitere Informationen im Markt und online. Hellweg. Die Profibaumärkte.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss. Herzhaft lecker. Mit Käse und Salami. Der neue Brutzler Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten stockender Verkehr an einer Baustelle. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Storkow und Fürstenwalde West gibt es noch Behinderungen nach einem Unfall und die rechte Spur ist gesperrt. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Westend rund um das Olympiastadion gibt es heute Behinderungen wegen des Fußballspiels. Bis 17 Uhr müssen Sie mit umfangreichen Absperrungen rechnen. Außerdem gibt es kaum Parkplätze. Nutzen Sie bitte zur Anfahrt öffentliche Verkehrsmittel. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. China hat im Streit mit den USA die Zölle weiter erhöht, auf jetzt 125%. Aus Peking Benjamin Eisel.
Die Volksrepublik reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Donald Trump auf Einfuhren aus China. Diese liegen nun bei zusätzlichen 145%. Das Handelsministerium in Peking bezeichnete die US-Zölle als abnormal hoch, ohne praktische wirtschaftliche Signifikanz.
Die EU-Finanzminister beraten in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine gemeinsame Stelle, die die Rüstungseinkäufe koordinieren soll. Der designierte Kanzler Merz spricht schon mit Deutschlands Nachbarländern über Zurückweisungen an den Grenzen. Das hat CDU-Generalsekretär Lindemann der Rheinischen Post gesagt. Ivo Maroschik.
Im Koalitionsvertrag seien Zurückweisungen vereinbart, erklärte Lindemann. Diese Maßnahmen würden jetzt zügig angegangen. Dabei ist nach seinen Worten entscheidend, dass die Union das Innenministerium übernehmen wird. Das mache Abschiebeflüge leichter, argumentiert Lindemann. Der CDU-Generalsekretär unterstrich, dass auch ein Ende der freiwilligen Aufnahmeprogramme und eine Aussetzung des Familiennachzugs geplant sind. Er kündigte an, dies werde bis Mitte Juli umgesetzt.
Die Arbeitgeberverbände kritisieren die Pläne von Union und SPD für ein stabiles Rentenniveau und bessere Mütterrenten als zu teuer. Nach ihren Berechnungen kosten sie bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, das bedeutet noch höhere Kosten für die Arbeitgeber und noch weniger netto für die Beschäftigten. Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Die Ringbahnbrücke war Mitte März wegen eines Risses gesperrt worden. Auch der S-Bahn-Verkehr unter der Brücke wurde eingestellt. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten bis 25. April fertig sein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 10 und in Mannschnum-Oderbruch 11 Grad. Es weht schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 10.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ich glaube, es ist ein Koalitionsvertrag, der auf das trifft, was im Land von den Menschen in der großen Mehrheit auch erwartet wird, dass auf die Herausforderungen reagiert wird, die im Land da sind.
Die Menschen werden spüren, dass wir eine stabile Regierung haben, die nicht zaudert und nicht streitet, sondern mutige Entscheidungen trifft.
Verkehrswende wird nicht stattfinden. Die Raumfahrt nimmt mehr Raum ein in diesem neuen Chorvertrag im Bund als der ganze Zustand der Deutschen Bahn.
Ein Koalitionsvertrag, ein Mietendeckel, der wirklich die Mieterinnen und Mieter schützt und dass sie den Investoren nicht schutzlos ausgeliefert sind. Komplette Fehlanzeige.
In der Migration bleibt es bei einigen halbherzigen Ankündigungen. Das alles reicht nicht aus.
Sie hören es, der Koalitionsvertrag, den CDU, CSU und SPD im Bund in dieser Woche geschlossen haben. Er schlägt auch bei uns in der Region hohe Wellen. Was bringt er Berlin und Brandenburg? Wovon profitieren die Landesregierungen, die Bürgerinnen und Bürger? Und was tut weh? Das wollen wir uns heute in der Spreepolitik genauer anschauen, unserem landespolitischen Podcast, und natürlich auch ein bisschen spekulieren. Wer könnte da was werden aus unserer Region in der neuen Bundesregierung? Und warum sie vielleicht sogar einem Regierungsliebespaar helfen könnte. Das besprechen wir. Ich bin Angela Ulrich aus der Berliner Landespolitikredaktion und freue mich, dass Sie dabei sind. Genauso wie Amelie Ernst in Potsdam aus unserem Brandenburger Landespolitik-Team. Hallo Amelie.
Hallo Angela.
Und hier bei mir im Studio in Berlin meine Kollegin Sabine Müller. Grüß dich, Sabine.
Hi.
So, und wir haben einiges vor, denn 4.588 Zeilen auf 144 Seiten, das ist der Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot auf Bundesebene. Was bedeutet er nun für unsere Region? Da gucken wir zuerst zu dir nach Brandenburg, Amelie. Wir haben ja Dietmar Woidke, Brandenburgs Ministerpräsidenten, schon ganz am Anfang des Podcasts gehört. Da klang er doch zufrieden mit dem Koalitionsvertrag im Bund. Nun saß er ja auch selbst in einer der Arbeitsgruppen, also kein Kunststück, oder?
Nö, kein Kunststück. Also man kann aber wirklich sagen, was er eben auch schon gesagt hat, da kommt doch das ein oder andere für Brandenburg bei rum, würde ich mal sagen. Also verschiedene Interessengruppen haben sich auch schon positiv geäußert dazu. Beispielsweise der Landesbauernverband, der sagt, ja, da wird durchaus mit dem Agrardiesel zum Beispiel was gemacht. Oder natürlich auch der Wolf, der ins Jagdrecht wieder aufgenommen werden soll. Also man merkt da durchaus Dinge, die auch spezifisch hier eine größere Rolle gespielt haben. Der Strompreis natürlich, Bürokratieabbau insgesamt. Das sind alles so Punkte, wo in dem Punkt, würde ich sagen, auch Dietmar Woidke zu Recht sagen kann, da ist Brandenburg drin, bei der Migrationspolitik auch. Ne? Da hat man ja auch einiges gefordert vom Bund und sieht sich da jetzt ziemlich auf derselben Linie. Also hier Rot-Lila in Brandenburg und Schwarz-Rot im Bund. Da gab es durchaus das ein oder andere Lob diese Woche.
Gucken wir uns gleich alles noch ausführlich an, die Punkte, die du gerade angetippt hast, Amelie. Erstmal aber nochmal Sabine nach Berlin. Auch Kai Wegner, der Regierende, hat nicht mit Lob gespart. Nun ist der ja ausgerechnet auch CDU. Muss er vielleicht auch loben oder war das mehr?
Also ich glaube, das war jetzt nicht nur pflichtgemäßes Lob, ganz klar. Also der ist schon erleichtert, dass jetzt wirklich sie es geschafft haben, auch eine Koalition hinzukriegen. Das hat er ja sehr betont. Also Deutschland bekomme jetzt eine verlässliche Regierung. Das sei gut fürs Land und auch gut für Berlin. Er hat übrigens, das habe ich beim ersten Hinschauen auch gar nicht gesehen, er hatte geschrieben, eine verlässliche Regierung aus CDU und SPD. Die CSU hatte da schlicht und einfach mal kurz runterfallen lassen, hatte auch so auf X gepostet. War wahrscheinlich ein bisschen schnell hingeschrieben. Nee, aber er hat ja auch zwei Punkte genannt. Also was die Schwerpunkte angeht, hat er gesagt, das sind die richtigen, wirtschaftliche Vernunft, sicherheitspolitische Konsequenzen. Also das war nicht nur pflichtschuldiges Lob.
Okay, man erwartet also viel bei beiden Landesregierungen von dieser neuen Bundesregierung. Dabei geht ja, wenn wir erstmal eben aufs Geld gucken, ist ja oft das Allerwichtigste, dabei geht ja Berlin und Brandenburg mit diesem Koalitionsvertrag auch ganz klar was verloren. Denn Steuern sollen runtergehen, wovon die Länder bisher sehr profitiert haben. Was Sabine ist da genau geplant?
Ja, ich habe mich mit unserem Finanzsenator Stefan Evers von der CDU unterhalten und der hat ganz klar gesagt, ja, unterm Strich wird weniger Geld reinkommen, weil es eben steuerentlastende Schritte, Maßnahmen geben wird. Mal kurz drauf gucken, das ist noch nicht jetzt gleich, aber Mitte der Legislaturperiode, also wir reden 2027, soll die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen sinken. Wie viel das sein wird, steht noch nicht drin im Koalitionsvertrag, also da gibt es keine Details. Im nächsten Jahr schon soll in der Gastronomie die Umsatzsteuer für Speisen sinken, dauerhaft auf 7%. Und wenn man sich das mal anguckt, Berlins Steuereinnahmen, da spielen Umsatzsteuer und Lohn- und Einkommensteuer schon eine größere Rolle. Also 30% kommen aus der Lohn- und Einkommensteuer, 40% aus der insgesamt Umsatzsteuer. Da hat Stefan Evers, der Finanzsenator, jetzt überhaupt noch nicht gesagt, was genau ihm da entgehen könnte. Aber er hat gesagt, klar, da wird auch ein bisschen weniger reinkommen.
Wie sieht das bei dir aus in Brandenburg, Amelie?
Naja, da freuen sich jetzt natürlich einige Gastronomen erstmal und sagen, super, das mit der Umsatzsteuer. Das hatte man sich ja auch gewünscht. Stichwort, wünscht dir was, ne? Aber auf der anderen Seite, genauso wie in Berlin, wird sich das auswirken auf den Landeshaushalt, auf die Finanzen. Und ich glaube auch nicht, wie es immer so ist, nur bei Steuersenkungen sagt man ja jetzt, naja, dann könnten ja auch die Preise wieder sinken, dann wird die Gastronomie wieder belebt und die Leute gehen wieder öfter essen oder was auch immer. Ist ja meistens eher nicht so, ne, dass das Schnitzel dann plötzlich günstiger ist oder das Bier oder die Sahnetorte. Und ich glaube nicht, dass das langfristig möglicherweise so große Effekte hat, wie man jetzt hofft.
Worauf unser Berliner Finanzsenator auch hingewiesen hat, er hat gesagt, na ja, aber es ist ja auch versprochen, dass Kommunen und Länder auch entlastet werden. Also das war ihm schon wichtig. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass er so ein bisschen skeptisch noch drauf guckte. Also seine Ansage war, daran wird die neue Regierung zu messen sein, wenn sie im Amt ist, mal sehen. Also ein bisschen zögerlich. Evers. Also worauf Evers noch hingewiesen hat, es soll ja eine Reform der Sozialausgaben geben. Da will der Bund eine Kommission einsetzen. In Berlin wird auch schon drauf geguckt, wo kann man da Kosten sparen. Und das ist ja einfach ein dicker Batzen. Also da ist, glaube ich, schon auch die Hoffnung, dass sich da noch mal was tut und auch ein bisschen Geld gespart werden kann.
Stichwort überhaupt, wo sich noch was tun könnte. Es gibt ja eigentlich auch diese große Erlaubnis zum Schuldenmachen, die ja die Regierung mit der Opposition noch schon vor dem Koalitionsvertrag vereinbart hatte. Grundgesetzänderung. Auch wenn da noch viel offen ist, wie gucken im Moment die Landespolitiker darauf? Könnte das dann noch deutlich helfen, Amelie?
Das könnte helfen. Aber hier in Brandenburg hat man ja jetzt diese Woche gerade den Doppelhaushalt in der ersten Lesung im Landtag behandelt. Und der BSW-Finanzminister Robert Krumbach hat aber Wert drauf gelegt zu sagen, das ist noch nach den alten Regeln, also mit Schuldenbremse sozusagen, auch wenn man trotzdem übrigens neue Schulden macht, aber eben im Rahmen und für konjunkturelle Dellen und so. Das war nochmal wichtig. Ich glaube aber natürlich spekuliert man darauf und guckt auf den Bund, dass da noch ein bisschen Geld nachkommt, weil das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das wird die nächsten Generationen ganz schön belasten und dann mit anderen neuen Schulden vielleicht sogar noch mehr.
Und wie man ja auch sieht, Infrastruktur brauchen die Kommunen wahnsinnig viel Geld, gerade in Berlin. Okay, die bröckelndste Brücke ist nun eine Bundesautobahnbrücke, aber es gibt auch noch viele andere. Wie sieht das in Berlin aus, Sabine?
Also ich glaube, dass man schon natürlich sich darüber freut, dass man im Zweifel mehr Schulden machen darf und dass durch die Infrastruktur, durch dieses Paket Geld reinkommt. Ich glaube, so ein bisschen ist die Sorge, ob der Bund dann nicht, wenn Berlin aus anderen Quellen dann eben mehr Geld bekommt, vielleicht Dinge auch nicht rüberschiebt, die eigentlich geplant waren. Da heißt es dann jetzt immer, na ja, da gibt's aber dieses Wörtchen zusätzlich und so weiter. Also das soll schon obendrauf kommen. Aber ich glaube, auch da ist man tatsächlich noch so ein bisschen skeptisch, ob sich das in der Realität dann auch genauso darstellen wird.
So viel also erstmal zum Geld. Das spielt zwar auch in andere Themen natürlich noch rein, aber ich würde mir jetzt als nächstes gerne mal die Energiepreise angucken. Die Energie generell, das ist ja für Brandenburg wahnsinnig wichtig. Das Land liefert extrem viel Strom aus Erneuerbaren, Wind und Sonne. Klar, auch noch Braunkohlestrom, aber auch bei den Erneuerbaren ganz vorne. Schwarz-Rot macht das schon weiter, diesen Ausbau. Aber man hat das Gefühl, in diesem Koalitionsvertrag beim Zubau doch ein bisschen vorsichtiger. Amelie, was heißt das für Brandenburg?
Ja, man fährt das ein bisschen runter, sieht aber jetzt auch, dass der Bund trotzdem weiter Erneuerbare fördert. Darauf kann man natürlich dann gut umspringen sozusagen, wenn das gefördert wird, wird man das hier sicherlich auch mitnehmen. Und diese ganze Thematik regionale Förderung, also dass die Gemeinden vor Ort davon profitieren, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor hier in Brandenburg mit der ganzen Akzeptanz und so weiter. Das kommt sozusagen der Debatte hier entgegen. Und natürlich das Thema Strompreis, ne? Also da hatte man ja auch sich erhofft von Brandenburg im Bund, dass da gerade energieintensive Unternehmen profitieren könnten, wenn das
Strompreis
Ganze...
Strompreis, der runter um 5 Cent sinken soll.
Genau, der runter soll für alle, aber eben auch gerade für die Unternehmen ist das ein wichtiger Faktor. Da hat der Wirtschaftsminister Daniel Keller die Woche auch gesagt, das ist das, was uns wirklich weiterhilft. Und natürlich dieses Infrastrukturpaket, was die Brandenburger Wirtschaft auch erwartet und gerade eben die Betriebe, die direkt davon profitieren, also zum Beispiel die Firma Riva Stahl in Hennigsdorf, die stellt Baustahl her, war zuletzt in Schwierigkeiten, da gab es Kurzarbeit wegen der ganzen Unsicherheiten in der Auto- und Zulieferbranche und diese ganzen Unternehmen, die da gemeint sind mit diesem Infrastrukturpaket, die da was anbieten können, die hoffen natürlich jetzt auch, dass sie das nach vorne bringt.
Beim Stichwort Wirtschaft, Amelie, in Berlin sind das natürlich nicht so sehr hauptsächlich diese ganzen energieintensiven Betriebe. Aber auch hier hat natürlich die Wirtschaft auf diesen Koalitionsvertrag geguckt und hat schon, glaube ich, auch Hoffnung. Also zum Beispiel, was hier ganz positiv angekommen ist, dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll. Also dass man genau nachweisen muss für die gesamte Lieferkette eines Produkts, dass da tatsächlich sauber gearbeitet wurde, menschenrechtskonform und so weiter. Also das finden sie gut. Läuft ja unter Bürokratieabbau. Digitalisierung freuen sie sich auch drauf. Gibt es jetzt ein eigenes Bundesministerium. Aber insgesamt, also der Chef des Unternehmensverbandes Berlin-Brandenburg, Stefan Moschko, der hat gemeint, naja, so eine richtige Wende in der Wirtschaftspolitik sieht er im Koalitionsvertrag nicht.
Was sagen eigentlich Startups dazu? Weil da ist ja Berlin sowas wie eine heimliche Hauptstadt oder ringt immer mit München drum, wenn nun die Nase vorn hat?
Ja, also Berlin sagt natürlich ganz klar, wir sind die Startup-Hauptstadt. Aber zuletzt hatte München tatsächlich mehr Kapital da eingesammelt. Da erhoffen sich schon ein bisschen was, weil es soll ja für Startups einfach leichter werden. Gründung zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden. Also ich glaube schon auch, dass Berlin da davon ausgeht, dass das auch hier die Startup-Szene noch mal ein bisschen beleben kann.
Noch ein ganz wichtiges Thema, wobei man hat, finde ich, gar nicht so viel davon gehört, ist ja die Wohnfrage, Mieten. Da gibt's ja eine ganz gute Nachricht, fand ich, im Koalitionsvertrag, dass nämlich die Mietpreisbremse, die eigentlich Ende des Jahres ausgelaufen wäre, verlängert wird, und zwar gleich um 4 Jahre. Da waren erst 2 im Gespräch, jetzt werden es 4. Sabine, da bleiben wir kurz erstmal auch in Berlin. Gab's da hier ein Aufatmen? Ist das schon eine richtig gute Nachricht und auch andere Dinge?
Schon ein bisschen aufatmen. Zum Beispiel Berliner Mieterverein hat gesagt, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, weil diese Mietpreisbremse, die regelt ja, dass bei Neuvermietung der Preis maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Was zum Beispiel der Mieterverein gesagt hat, was er sich früher gewünscht hätte: Es soll in Zukunft, steht im Koalitionsvertrag, wenn ein Vermieter sich nicht an diese Mietpreisbremse hält, soll in Zukunft es auch Bußgelder geben können. Und auch der Mietwucherparagraf soll präzisiert werden. Aber eben, das soll bis Ende 2026 vorbereitet werden, heißt es im Koalitionsvertrag.
Also ziemlich lau.
Genau, also da sagt der Mieterverein, also da hätten sie sich mehr gewünscht. Was sie aber zum Beispiel auch total gut finden, ist, dass Indexmieten, also diese Mieten gekoppelt an Inflation, das möbliertes Wohnen, Kurzzeitvermietung, dass das eingeschränkt werden soll. Da sagen sie, das seien schon wichtige Schritte auch gegen Verdrängung, haben aber auch Kritik, sagen zum Beispiel Dinge, die die SPD in ihrem Wahlprogramm noch gefordert hätte und die Mietervereine super gut gefunden hätten, zum Beispiel in wirklichen Mietenstopp in angespannten Gebieten. Das hat es nicht im Koalitionsvertrag geschafft.
In Brandenburg guckt man da nicht so drauf, weil eigentlich nur Potsdam so richtig für Heavy-Mieten in Frage kommt, richtig,
Amelie? Ja, aber man muss auch wissen, es gibt noch 18 andere Städte und Gemeinden in Brandenburg, die auch von der Mietpreisbremse betroffen sind sozusagen. Natürlich vor allen Dingen im Speckgürtel rund um Berlin, also ne, so Orte Kleinmachnow, Stahnsdorf, Teltow oder auch im östlichen Teil Schöneiche, Birkenwerder im Norden. Das betrifft die auch. Also auch da dürfen die Mieten innerhalb von 3 Jahren höchstens um 15% steigen. Das wäre auch ansonsten Ende des Jahres ausgelaufen. Und da steigen die Mieten eben auch massiv. Und das ist nicht völlig gleichgültig auch in Brandenburg.
Das Ganze ja sowieso überall unter Finanzierungsvorbehalt, wie ja das große wichtige Wort in diesem Koalitionsvertrag noch heißt, bin ich sowieso gespannt. Aber gucken wir uns ein anderes Thema an, was ja im Wahlkampf auch riesig war, vor allen Dingen riesig war, mit dem Friedrich Merz kurz vor der Wahl ja Stimmen von rechts außen abholen wollte, die Migration. Gut, von Asylwende von Tag 1 seiner Kanzlerschaft an, das klingt nun nicht mehr so markig im Koalitionsvertrag, aber Zurückweisungen an den Grenzen soll es geben, wenn auch in Abstimmung, wie es ja so schön heißt, mit den Nachbarländern, und Familiennachzug soll ja teilweise ausgesetzt werden, freiwillige Aufnahmeprogramme gestrichen werden. Amelie, Grenzkontrollen, das heißt ja für Brandenburg Staus an der Grenze mit Polen und viel Polizeiaufwand bleiben, richtig?
Ganz genau so ist es, und da gab es ja jetzt in den letzten Tagen schon deutlich Protest auch von der Gewerkschaft der Polizei, die sagt, das ist mit unserem Personal überhaupt nicht zu leisten in der Form, wie sich sozusagen die Politik das jetzt vorstellt. Wir haben die Leute nicht, wir können das nicht so intensiv umsetzen überhaupt. Und vielleicht sollte man auch nochmal überlegen, die Zahlen sind ja massiv gesunken, also was die Zahl der Asylsuchenden in Brandenburg betrifft. Und da ist es schon tatsächlich so, was man nicht so mitkriegt, dass viele Kommunen einen größeren Leerstand haben, ne, an Unterkünften. Es hat sich gedreht. Also wir hatten lange diese Diskussion, wo bringen wir Menschen unter und Verteilung etc. Jetzt wird gerade zum Teil wirklich Leerstand finanziert. Also man muss vielleicht auch so ein bisschen in der Bewegung das Ganze beobachten, was führt zu was. Und die Geschichte mit den Nachbarländern, dass man sich da abstimmen will, das deckt sich wiederum sehr mit dem, was Rot-Lila hier in Brandenburg ja auch vorhat. Also dass man eben mit Polen zum Beispiel ganz eng zusammenarbeitet, um ja die Grenzsituation so zu haben, wie es eigentlich jetzt ist.
Diese Sache mit in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn, das ist ja auch was.
10.48 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Dreieck Nutetal und Ludwigsfelde West Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle auf der rechten Spur.
So zu haben, wie es eigentlich jetzt ist.
Diese Sache mit in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn, das ist ja auch was, was weiterhin nicht klar definiert ist. Also da bin ich wirklich mal auf die Umsetzung in der Praxis gespannt, weil die SPD liest das ja so, dass das heißt, die anderen europäischen Nachbarn müssen auch Daumen hoch machen. Ja, könnt ihr so machen mit euren Zurückweisungen? Und die Union sagt, naja, also im Zweifel machen wir da auch einen deutschen Alleingang. Und sie hat ja auch jetzt das Innenministerium. Also da könnte man schon versuchen, Dinge durchzudrücken. Ich glaube, bei vielen Sachen in dieser Migrationsgeschichte hängt alles daran, wie wird es umgesetzt? Klar, da hat man jetzt auch so ein paar Stichpunkte drin, die sicherlich auch bei besorgten Bürgerinnen und Bürgern zeigen sollen, wir machen da jetzt viel, auch was Rückführung und so weiter angeht. Also Stichwort, wir schieben jetzt auch nach Afghanistan und nach Syrien ab und so weiter, machen da Abschiebeflüge. Die Praxis ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das hat hier auch zum Beispiel die AfD gesagt. Also da hat die Parteienfraktionschefin Christine Brinker gesagt, grundsätzlich richtige Schritte, hat natürlich auch nochmal betont, hey, die haben ja ein paar Forderungen der AfD übernommen und hat aber gesagt, naja, Papier sei ja geduldig. Also tatsächlich mal gucken, was davon wirklich in der Praxis dann gehalten wird.
Genau, auf eine gewisse Weise ist das ja auch so. Also es ändert sich ja nicht nur, dann gibt es einen Koalitionsvertrag, möglicherweise auf Bundesebene. Deswegen ändert sich ja nicht die Lage in irgendwelchen Herkunftsländern, ne? Dass man plötzlich da offene Türen hat und rückführen kann. Man versucht das ja jetzt über Entwicklungshilfe und andere Dinge zu koppeln. Ob das funktioniert, ist ja völlig unklar. Ne?
Das ist vor allen Dingen eher ein Langzeitplan, Langzeitkonzept. Und ich fand ja auch interessant, Amelie, du hattest ganz am Anfang ja gesagt, die Zahlen der Asylanträge sind deutlich runtergegangen. Und das liegt vor allen Dingen auch an gemeinsamen europäischen Aktionen, an gemeinsamen Außengrenzenschutz und eben an teilweise diesen Migrationsabkommen und Rückführung in Länder. Also vielleicht gar nicht so viel oder zumindest nur in Teilen an der eigenen Grenzabschottung. Also da bin ich auch mal gespannt auf die Lernkurve dieser Bundesregierung, ob vielleicht doch eine europäische Gemeinschaft, die man ja gerade angesichts von Donald Trump und anderem braucht, ob man die wirklich mit eigenen Migrationsentscheidungen auflösen sollte. Aber ich würde trotzdem, Sabine, noch mal ganz kurz zu dem Punkt nach Berlin reingucken. Da gibt es ja diese Großunterkünfte Tegel und Co., die ja noch aufgestockt werden sollen. Zusätzlich in allen Bezirken sollte es nochmal extra Containerunterkünfte für Geflüchtete geben, die jetzt im Moment zum Teil überhaupt nicht mehr gebaut werden. Hilft diese Entscheidung Berlin oder die Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag in Sachen Migration, hilft die Berlin oder ist das eigentlich wurscht?
Also die CDU hofft auf jeden Fall schon drauf, dass sie hilft. Also der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner hat gesagt, wir haben damit eine Migrationswende. Das sei wichtig, weil die Stadt sei halt überbelastet. Aber auch wie gesagt, da klar, kann sein, dass weniger nach Berlin auch kommen, wenn eben an den Grenzen stärker kontrolliert wird. Kann sein, dass auch mehr gehen, wenn es mehr Abschiebeflüge gibt. Ich habe mich da aber auch letztens mit einem Innenpolitiker der SPD unterhalten und der sagte, ja klar, haben wir etwa 16.000 Leute, die hier nur geduldet sind, die eigentlich ausreisen müssten. Aber nur ungefähr 2.500 davon sind wirklich sofort ausreisepflichtig, weil sie nämlich keinen Grund haben, zum Beispiel durch Krankheit oder durch eine Ausbildung, dass man sagt, sie dürfen doch hier bleiben. Also wir haben jetzt auch keinen Riesenpool an Leuten, wo die schwarz-rote Regierung dann hier in Berlin sagen könnte, Mensch, guck mal, wir haben ja jetzt sozusagen hier alles leergeräumt, was wir an Unterkünften haben.
Also Migration bleibt weiter das Thema, wo wir ganz genau drauf gucken. Ganz spannend, ich habe es ja auch schon angekündigt, nochmal die Frage, wer wird vielleicht aus unserer Region was in dieser neuen Bundesregierung? Amelie, da kursierte der Name Sonja Eichwede, zumindest eine Weile. Wer ist das und auf was hätte sie eine Chance?
Ist jetzt nicht ein Name, den viele wahrscheinlich schon gehört haben. Ne? Also die ist 37, war schon die letzte Legislatur im Bundestag für die SPD als rechtspolitische Sprecherin. Und ist deswegen sozusagen im Gespräch als neue Justizministerin im Bund. Wir haben sie diese Woche auch mal drauf angesprochen, bei einem völlig anderen Termin auf dem Spargelfeld. Da hat sie nur gelächelt und ganz unwissend quasi getan. Also ich würde sagen, das ist durchaus realistisch, dass sie Justizministerin werden kann. Ne? Frau ist in Bremen geboren allerdings, aber natürlich über Brandenburg dann über die SPD hier in den Bundestag gekommen.
Das heißt, sie gilt quasi so ein bisschen als Ost?
Würde ich jetzt mal sagen, zumindest durch diese schwarz-rote Brille sozusagen gilt sie dann eben als Frau aus dem Osten, als junge Frau auch aus dem Osten. Also sie wäre ja eine sehr junge Ministerin. Das ist, glaube ich, was man ja auch besetzt haben will sozusagen, rein mit Proporz. Und wen haben wir dann da so alles im neuen Kabinett?
Naja, und Osten ist ja auch sonst nicht viel drin. Also da muss man sozusagen aus den Leuten alles an Osten rauskitzeln, was man nehmen kann.
Genau, ne? Auch wenn man in Bremen geboren ist. Ne? Aber es gibt ja viele Biografien, die hin und her gehen.
Zählt. Hier gearbeitet, hier politisch aktiv
genau,
gewesen im Osten.
Genau, und auch hier in Neuruppin, zumindest ein Jahr lang war sie Richterin da. Und dann ist sie eben schon in den Bundestag gekommen.
Also Sonja Eichwede müssen wir uns jetzt merken. Vielleicht, könnte sein, noch haben wir ja zwar Listen, die überall kursieren, aber keine Bestätigung, welche Personalien hin. Es werden sollen, da sagt zumindest die SPD, die muss ja diesen Koalitionsvertrag noch durch ein Mitgliedervotum bringen. Dauert noch ein bisschen. Und die Namen Sabine, die Namen für Berlin, zwei kursieren. Da bleiben wir erstmal bei dem einen, Joe Cialo, ich würde sagen, glückloser Kultursenator. Warum sollte Friedrich Merz den übernehmen wollen?
Ja, das ist eine total gute Frage. Warum gilt er eigentlich als aussichtsreichster Kandidat? Und ehrlich gesagt war das in den letzten Wochen und Monaten hier ein offenes Geheimnis, dass er das auch wahnsinnig gerne machen würde.
Lieber Berlin hinter sich lassen,
weil das stimmt schon. Er hat hier glücklos agiert. Also auch wenn man Leute in der CDU fragt, es ist wahnsinnig schwer, jemanden zu finden, der sagt, ja, der hat gute Arbeit gemacht, Herr Giorgiado.
Machen wir einen Quereinsteiger. Warum?
Ja, ist genau. Das so schwer? Er ist als Musikmanager gekommen, hat halt keine Verwaltungserfahrung. Also das wird mir immer wieder gesagt, dass es natürlich auch schwierig ist, dann in so einer Kulturverwaltung, die einfach lange links regiert war, da wollen die Leute vermutlich auch nicht so, wie Giorgiado manche Dinge wollte, sträuben sich natürlich auch gegen. Aber klar, er ist auch zu einer unguten Zeit gekommen, harter Sparkurs. Viele haben aber das Gefühl, er hat sich nicht richtig dagegen gewehrt. Ja, warum sollte Friedrich Merz den wollen? Er hat natürlich ein paar Punkte, die ihn attraktiv machen fürs Kabinett. Er ist schwarz, er ist ein ziemlich cooler Typ, das sagen auch alle, also die seine Arbeit nicht gut finden, die sagen, das ist schon ein lockerer, cooler Typ. Also da könnte man fürs Kabinett ein bisschen sozusagen was vorzeigen. Und eine These, die ich auch gehört habe, die ich auch gar nicht so unspannend finde, ist, dass Friedrich Merz es vielleicht gar nicht so schlecht fände, wenn er einen Kulturstaatsminister bekommt, der dafür bekannt ist, dass er sich vielleicht nicht so richtig heftig gegen Kürzungen im Kulturbereich wehrt, weil dass die Kultur nicht unbedingt die Top-Priorität der Union ist, das ist, glaube ich, klar.
Also einer, der Wachs in den Merzschen Händen wäre.
Lenkbar hat mir jemand aus der CDU gesagt, sei der Cialo.
Okay. Und dann gucken wir jetzt noch auf die andere Personalie, hatte ja schon angekündigt, es geht um Liebe. Ja, Katharina Günther Wünsch, bisher ja Bildungssenatorin bei uns und eben auch Freundin unseres regierenden Bürgermeisters. Die leben inzwischen in einer Patchwork-Familie in Spandau. Ja, dass die nochmal in das Berliner Kabinett, in die Berliner Senatorenriege nach einer neuerlichen Wahl nächsten Herbst kommen könnte, ist eher ungewiss. Wäre das sozusagen Ausgang für Helden, wenn sie ins Bundeskabinett käme?
Ja, das wäre wahrscheinlich eine ganz charmante Lösung, weil Kai Wegner betont ja immer wieder, dass sie noch kein Paar waren, als er Katharina Günther Wünsch in diesen Senat geholt hat. Gibt es ein bisschen Zweifel dran, muss man sagen. Aber gut, das ist jetzt erstmal die Ansage. Aber auch in der CDU sagen Leute, naja, wenn es jetzt daran gehen könnte, wenn denn die CDU eventuell die nächste Abgeordnetenhauswahl wieder gewinnt und wieder mit in der Regierung dabei ist, können die beiden zusammen am Kabinettstisch sitzen. Jetzt, wo alle wissen, dass die ein Paar sind, sagen auch in der CDU manche, ist nicht ganz unkritisch. Also wenn man sie sozusagen nach Berlin in den Bund wegloben könnte, würde das dieses Problem lösen. Ich bin mal gespannt, ob das passiert. Also es gab jetzt vor ein paar Tagen schon mal Meldungen, ganz klar, Katharina Günther Wünsch ist gesetzt als Staatssekretärin im CSU-geführten Bildungsministerium, hieß es da. Nun haben wir aber jetzt, als die Liste der Ministerien rauskam, festgestellt, dass die CSU ja überhaupt nicht das Bildungsministerium bekommen hat, dass es auch gar kein eigenes Bildungsministerium gibt, sondern dass es im Familienministerium ist, das bei der CDU liegt. Also ich würde mal sagen, warten wir es mal ab. Hier habe ich auch einige CDUler gehört, die gesagt haben, sie haben eher das Gefühl, KGW, wie sie abgekürzt wird, also Günther Wünsch, will hier wirklich ihre Berliner Sache fertig machen. Also ich halte das noch nicht für ausgemacht.
Zumal sie ja auch gute Noten in Berlin kriegt, muss man sagen, für ihre Arbeit.
Genau, auch von der Opposition. Mhm. Und das muss man ja immer dazu sagen. Die finden zwar nicht vielleicht alles in jedem Punkt super, was Katharina Günther Wünsch macht, aber die sagen, die hat zumindest eine klare Linie, anders als das manche Bildungssenatoren vor ihr hatte.
Also bleibt spannend, denn wir wollen ja alle Gesichter, Namen sehen. Amelie Ernst in Potsdam, danke dir herzlich für deine Einschätzung.
Sehr gerne.
Und Sabine Müller in Berlin, auch danke an dich.
Immer wunderbar.
Und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Aber einen Podcast-Tipp habe ich noch für Sie. Die Entscheidung von BR24. Hier geht es in der dreiteiligen Staffel, wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte. Um genau das, angefangen bei den wilden Anfängen von VW in China, den Boomjahren bis zur Krise heute. Die Entscheidung, wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte, gibt es in der ARD-Audiothek. Dort gibt's auch uns, die Spreepolitik. Und auch wir freuen uns über Abos. Ich bin Angela Ulrich. Danke fürs Zuhören.
RBB
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Falkensee und Raststätte Wolfslake steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stockender Verkehr an einer Baustelle. Sie brauchen bis zu 20 Minuten länger. Vorsicht auf der A10 südlicher Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Dreieck Nutetal und Ludwigsfelde West. Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle auf der rechten Spur. Im weiteren Verlauf Stau nach einem Unfall zwischen Storkow und Fürstenwalde West. Die rechte Spur ist gesperrt. Es dauert ungefähr 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Länger dauert es stadtauswärts auf der B2 vor Malchow und auf der Märkischen Allee vor Ahrensfelde. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. Gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Seit heute gelten auf US-Importe Zölle in Höhe von 125%. Am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau wollen die Finanzminister und Ministerinnen der EU über die Finanzierung der Aufrüstung Europas sprechen. Unter anderem als Reaktion auf den Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik unter Präsident Trump will die EU stark aufrüsten. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
CDU-Chef Merz spricht laut seinem Generalsekretär Linnemann schon mit Deutschlands Nachbarländern über Zurückweisungen an den Grenzen. Linnemann sagte der Rheinischen Post, diese Zurückweisungen werde es geben, so sei es im Koalitionsvertrag vereinbart. Er nannte es außerdem entscheidend, dass die Union das Innenministerium übernehmen wird. Das erleichtere zum Beispiel Abschiebeflüge. Der Landrat von Oberhavel-Tönjes verteidigt die beschlossene Klinikschließung in Hennigsdorf. Das sei vorausschauendes Handeln, sagte der SPD-Politiker im RBB 24 Inforadio. Im Krankenhausgesetz des Bundes würden Abstände klar vorgegeben. Und Hennigsdorf sei nun einmal in unmittelbarer Nähe von Berlin mit 5 weiteren Krankenhäusern. Neben finanziellen Fragen gehe es auch darum, knappes medizinisches Personal zu konzentrieren, so Tönjes. Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Grund für den späteren Start war, dass die Rampe zur Brücke noch einmal zusätzlich